Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich grüße euch mit dem biblischen und hebräischen Friedensgruß Shalom, der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Heute haben wir den Sonntag nach Himmelfahrt. Stefan hat mir erzählt, dass ihr am Himmelfahrtssonntag einen ganz anderen Predigttext gehabt habt. Und wir haben miteinander abgesprochen, dass ich den Himmelfahrtstext heute nochmal lese. Weil wir sind ja jetzt gerade in einer Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Und das Geschehen von Himmelfahrt, das geht manchmal so an einem Donnerstag ganz schnell an uns vorbei. Von daher ist ganz gut, wenn wir uns das nochmal vor Augen stellen und von daher bei diesem besonderen, dieser besonderen Festzeit lese ich euch diesen Text aus Apostelgeschichte 1. Den Jüngern hat sich Jesus nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Das ist ein schneller Satz, aber da steckt eigentlich enorm viel drin. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich und die Zukunft. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon bald. Also ist der Hinweis auf das Geschehen von Pfingsten und wo dann die erste Gemeinde gegründet wurde und viele, viele dazu kamen. Bei dieser Gelegenheit fragten ihn die Jünger, Herr, ist es jetzt die Zeit, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortet Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, dies zu wissen. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, auch in Samarien im heidnischen Ausland und überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn, so wie wir es gerade ja auch in der Schriftlesung gehört haben. Die Wolke ist immer ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und sie sahen Jesus nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel hinaufschauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen, Engel. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an. Was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Da kehrten die Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück, ungefähr einen Schabbatweg, also etwa 600 Meter. In der Stadt angekommen, gingen sie in das oberste Stockwerk des Hauses, wo sie sich von nun an trafen. Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. Herr, wir wollen dich sehen als den Herrn und König der Welt und unseres Lebens. Wir wollen dich anbeten und ehren. Du bist jetzt in unserer Mitte. Amen. Himmelfahrt. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon Gedanken gemacht habt, richtig Gedanken gemacht habt, was das für ein Tag oder eine Zeit ist zwischen Ostern und Pfingsten. Für viele sind diese Tage jetzt diese Brückentage, wie man das so bei uns nennt, ja, Tage zum Ausflug. Also ich meine, aber was kann man Schöneres erleben als hier in solch einem wunderschönen Garten und Park miteinander zu feiern, diesen Tag zu erleben. Viele haben einen Wandertag daraus gemacht, ist ja auch im Mai etwas Schönes. Wie lieblich ist es im Mai. Und als ich unterwegs war, am Donnerstag, haben wir viele Männergruppen getroffen. Es ist sozusagen bei uns ausgesprochen der Vatertag. Darf ich mal eine Randbemerkung machen? Also Väter sind ja in unserer Gesellschaft sehr wichtig. Wir haben vor Jahren darüber Studien gehabt in der Jugendarbeit, dass viele Kinder, auch vor allen Dingen viele Jungs, keine Väter mehr erleben. Und was das bedeutet, auch für die Entwicklung eines jungen Menschen, dass manche wissen das und manche können es ahnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das ein ganz starkes Motiv, warum Jugendarbeit, besonders auch in den Zentren des Ruhrpotts oder an anderen Stellen gemacht wurde. Damals war CVDM-Arbeit noch Jungmännerarbeit und der Evangelist Wilhelm Busch hatte besonders genau diesen Akzent im Blick, dass viele ihre Väter verloren haben im Zweiten Weltkrieg. Übrigens, Ähnliches geschieht jetzt in der Ukraine oder an anderen Stellen dieser Welt. Und deshalb hat er damals das Weigle-Haus gegründet in Essen. Oder mein Onkel hat so ein ähnliches Haus gegründet in Lüdenscheid, wo auch Jürgen Wehr dann dazu gehörte, um jungen Männern, vor allen Dingen jungen Menschen, eine Heimat anzubieten, sodass sie ja in ihrer Entwicklung auch Jugendleiter kennenlernten, die sie gefördert haben. Also Väter sind ja gerade für die Entwicklung von Kindern ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich Mütter, da brauche ich gar nicht drüber reden. Ohne Mutter funktioniert gar nichts. Ohne Mama wäre noch im Juli Schnee. Aber Väter, das wird oft vernachlässigt. Im Judentum war es ja ganz anders. Ihr könnt mal nachlesen in 5. Mose 6. Dort beschreibt die Tora die Aufgabe der Männer, der Väter. Die Väter haben den Auftrag, die Kinder zu Persönlichkeiten zu prägen und sie in den Glauben, den jüdischen Glauben hineinzuführen, in die Gebote Gottes und in die Gemeinde. Da könnte ich jetzt lang drüber reden, das will ich nicht tun, aber nur als Randbemerkung, wenn man an Himmelfahrt sozusagen Vatertag feiert. Bei Jesus war das ganz anders. Er hatte 40 Tage Zeit, um mit seinen Jüngern einen Bibelkurs durchzuführen. Ich gebe ehrlich zu, da wäre ich eigentlich auch gern dabei gewesen. So ein Bibelkurs mit Jesus live. Ich hätte ihn gern mal gehört, mit welcher Sprache er gesprochen hat, also wie seine Stimme geklungen hat. Und die Leute konnten ihm ja stundenlang zuhören und sie haben immer noch zugehört. Sie haben das Essen vergessen dabei. Und er lehrte sie das Reich Gottes, Nachfolge mit Jesus. Was ist Reich Gottes? Wie wächst Reich Gottes auch mitten unter uns, manchmal verborgen? Und was ist das Ziel des Reiches Gottes? Ist hochaktuell, finde ich. Solch ein Bibelkurs hat eine tiefe Bedeutung für die Jünger gehabt, die ja später überall in der Welt auch Gemeinden initiiert haben. Und dann erleben wir eigentlich ohne großes Spektakel die Himmelfahrt Jesu. Jesus nimmt seine Jünger, so wird es berichtet, auf den Ölberg in Jerusalem mit. Die, die in Jerusalem schon waren oder mit uns damals waren, die haben das sicher vor Augen. Und oben auf dem Ölberg gibt's heute die sogenannte Himmelfahrtskirche. Die erinnert an dieses Geschehen. Und vom Ölberg aus hat man einen herrlichen Blick hinunter, besonders in den Tempelbereich, wo ja heute die El-Aqsa-Moschee steht und der Felsendom, das drittgrößte Heiligtum des Islam. Dort war der Tempel und dort haben sich die Begegnungen mit dem lebendigen Gott abgezeichnet. Wenn man dort steht auf dem Ölberg, bekommt man einen Blick für die Weite des Reiches Gottes. Nun, was bedeutet Himmelfahrt? Jesus geht zu seinem Vater zurück. Himmelfahrt ist für mich die Zeit des Blickwechsels, die neue Blickrichtung. Und da will ich euch heute einfach zum Gespräch, zum Nachdenken, vielleicht bei einer Wanderung heute Nachmittag oder beim Kaffee trinken, zum Gespräch vier kurze Gedanken mitgeben. Erstens, Himmelfahrt bedeutet Wegschauen von unseren Möglichkeiten. Zweitens, Hinschauen auf die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Das dritte, Weitschauen in alle Welt. Das war abenteuerlich für die Jünger, die ja am See Genezareth in diesem kleinen Winkel sozusagen aufgewachsen sind, ihren Beruf gelernt haben, Handwerker waren. Und die bekommen nun einen Blick für die ganze Welt. Und das vierte, Durchschauen in Gottes Zukunft. Himmelfahrt ist nicht Endpunkt. Das zeigen die beiden Boten in ihren weißen Kleidern, die Engel, wenn sie die Jünger ansprechen. Das erste, Wegschauen von unseren Möglichkeiten, auch von unseren Belastungen. Man muss das ja, denke ich, sich schon einmal vor Augen stellen. Für die Jünger war die Zeit in Jerusalem eine besonders heiße Zeit. Also ich denke jetzt nicht an die Sonne, die hier herunterbrennt, aber es war eine wirklich aufregende Zeit. Sie haben 3 Jahre mit Jesus viel erlebt, Wunder, Predigten, Beifall, aber auch Enttäuschungen. Es wird mal berichtet, wie viele von Jesus weggegangen sind. Und Jesus hat sie weggehen lassen. Er hat niemanden gezwungen. Er ist kein Sektierer. Er fragt sogar seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Nein, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dann begegnen sie dem Shalom Gottes auch in Jerusalem. Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und nach Karfreitag, nach Ostern, sie konnten das alles noch nicht einordnen in ihrem Leben. Was kommt jetzt? Irgendwie waren sie in einer Sackgasse. Es wird ja auch berichtet, wie sie in einem Raum irgendwo sich eingeigelt haben. Was wird Jesus jetzt tun? Deswegen kommt ja auch die spannende Frage, Herr, passiert's jetzt? Passiert jetzt dieses Besondere, dass du Israel befreien wirst von den Römern, dass wir endlich frei sein werden und dass deine Herrschaft wirklich alles bestimmt? Übrigens, das ist ja auch die Frage, mitten in diesem Volk Gottes in Israel. Und für mich sind die Juden ja wirklich die Grundlage unseres christlichen Glaubens, sind unsere Schwestern und Brüder. Jesus war Jude, die ersten Jünger, die erste Gemeinde entstand aus der Welt des Judentums. Und jetzt kommt die Frage, Herr, komm doch mit deiner Kraft. Ich kenne viele, die auch heute in Israel Lieder singen, wie wir sie auch singen, mit ähnlichen Melodien, aber die dann singen, Messias, komm. Messias, komm. Wir brauchen dich. Wir schaffen es alleine. Es wird auch berichtet von meinen Freunden, dass viele junge Israelis, auch Leute aus der Armee, heute zu einer neuen Beziehung zum lebendigen Gott kommen. Jesus zeigt sich als der Lebendige, so wie bei den Emmaus-Jüngern oder wie bei Thomas, so zeigt er sich auch heute als der lebendige Christus. Und er lädt uns ein, wegzuschauen von unseren Möglichkeiten. Vieles fesselt ja unseren Blick, auch in unserem Alltag. Manchmal sind es Ängste. Mal Angst vor Krankheiten, Gefahren, Ängste im Beruf, in der politischen Situation, Angst vor der Zukunft, vor Gewalt. Manche haben Sorgen, die einem den Schlaf in der Nacht rauben. Durch Stress, Stress bei Prüfungen, durch Burnout. Wir leben heute in einer schnellen Zeit, wo wir immer erreichbar sein sollen. Das macht manchen echte Mühe. Und dann gibt es auch manche, die sich unter einen Druck frommer Leistungen stellen und meinen, sie müssen irgendwie vor Gott das Beste zeigen. Martin Luther sagt einmal, wir sind in uns selbst verkrümmt. Wir sind mit uns selbst beschäftigt, sodass der Blick auf Jesus getrübt ist. Die Bibel sagt, das ist Sünde, Hybris, Neid, Lieblosigkeit, Lüge. Gott sagt einmal, wie viel Mühe habt ihr mir gemacht? Und nun entdecken wir hier am Himmelfahrtstag den Blickwechsel auf Jesus sehen. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Er hat alle Todeskräfte durchbrochen an Ostern. Er ist der Lebendige. 40 Tage war er bei ihnen. Und zum Glück ist das nicht die einzige Botschaft, sondern die Botschaft heißt ja, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So können wir jeden Augenblick in unserem Leben uns daran festhalten. Er ist da. Und er sagt zu uns, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also wegschauen von unseren Möglichkeiten. Das zweite, hinschauen auf seine Kraft. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der Heilige Geist, liebe Freunde, ist ja die Gegenwart Jesu mitten unter uns, auch hier in diesem Gottesdienst oder mitten in unserem Alltag. Ich war zuletzt in meinem Beruf noch Generalsekretär bei Christen in der Wirtschaft. Das heißt, ich hatte mit vielen Führungskräften zu tun, die Betriebe geleitet haben, die Geschäfte hatten, die Verantwortung trugen, auch in großen Wirtschaftsunternehmen. Und das hat mich begeistert, so Menschen zu begegnen, die sagen, ich möchte, dass Jesus nicht nur am Sonntag im Gottesdienst mich berührt, sondern dass er auch am Montag mitten im Alltag mein Leben bestimmt. Der Heilige Geist ist die Schöpferkraft, die uns Dynamik gibt, die uns Wind gibt in die Fahrt unseres Lebens, sodass Neues aufbrechen kann. Wo wir an Grenzen stoßen, hat er immer noch neue Möglichkeiten. Dass wir das nie vergessen. Am Donnerstag nach dem Gottesdienst kam im Hellershof ein Mann auf mich zu und sagt, Herr Stäbler, ich danke Ihnen, es hat mich berührt heute. Wissen Sie, letzte Woche habe ich meine Frau begraben. Und die Frage heißt, wie komme ich nun weiter? Wie geht mein Leben weiter? Und er hat den Trost Gottes gehört. Seine Kraft wirkt Stille mitten im Stress. Seine Kraft gibt Frieden, auch wenn Beziehungen schwierig sind, wenn wir Versöhnung leben müssen. Er vergibt und schenkt Neuanfang, wenn Schuld uns quält. Die Jünger haben das ja erlebt. Petrus mit seinem schlechten Gewissen hat einen großen Auftrag bekommen. Weide meine Schafe. Wenn der Heilige Geist unter uns wirkt, dann bekommen wir Trost. Trost, der Leid überwindet, das Leid überwindet. Und Mut, neue Wege zu gehen und Verantwortung zu übernehmen. Wie erfahre ich die Kraft des Heiligen Geistes? Wir hatten früher im Jugendkreis hier so kleine Büchchen immer. Ich weiß nicht, wie die noch hießen, mitteilbare Konzepte oder so ähnlich. Und da gab es auch ein, wie lernt man beten, wie betet man richtig? Und dann, wie erfahre ich die Kraft des Heiligen Geistes? Das Erste, ich muss zugeben, allein schaffe ich es nicht. Das ist für uns Schwaben ganz schwierig. Wir sind normalerweise Machertypen. Wir kriegen das schon hin, Ärmel hoch und durch. Zugeben, ich brauche Hilfe. ist nicht so ganz einfach. Aber Jesus gibt ein Exempel bei Levi, dem Zollchef von Kapernaum. Dort sagt er, ich bin nicht gekommen für die, die alles reinpacken. Ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken, für die, die meine Hilfe brauchen, die es nicht mehr allein schaffen. Für die bin ich gekommen. Deshalb ist er gerade auch zu uns gekommen. Er will uns seine Kraft heute schenken. Und das ist ja dann auch der zweite Schritt, dass ich erkenne, ich brauche Hilfe und dass ich dann bitte, Herr, schenke mir deine Kraft. Füll du mich mit deinem Geist. Die Kraft des Heiligen Geistes zeigt sich nicht in der Größe der Dinge, die wir machen, nicht in den Machterfahrungen, nicht im Lärm und Spektakel. Woran zeigt sich eigentlich Kraft des Heiligen Geistes? Sie zeigt sich in echter Liebe. Dort, wo wir Liebe üben aneinander und Jesus ehren und lieben, dort wirkt Jesus durch seinen Geist. Übrigens, das ist auch überzeugend für unsere Gesellschaft, für unsere Welt. Mission durch Liebe. Ich war mit meiner Frau über die Ostertage, wir hatten 25 Gäste dabei in Südafrika. Und wenn man Südafrika besucht, dann muss man immer die Missionsgeschichte dazu denken. Wie viele Missionare sind dorthin gegangen? Wie viele Missionare waren Ärzte wie David Livingstone oder Albert Schweitzer oder viele andere, die man mit Namen nicht so gut kennt? Aber sie haben Liebesdienste getan an den Menschen und dadurch das Herz geöffnet für den Glauben an Jesus. Der große Satz im Psalm 103 gilt an diesem Tag wirklich jedem. Dort steht, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über die, die ihm vertrauen. Ich liebe meine Kinder und wir haben viele Enkel. Ich bin froh, dass meine Frau das ein bisschen verantwortet und organisiert, weil sonst würde ich die Geburtstage gar nicht mehr richtig hinkriegen. Und ich habe vielleicht schon mal erzählt, mein Samuel, das ist so ein ganz quirliger Typ. Der hat jetzt gerade mit 17 sein Abitur gemacht. Und als der 6 Jahre alt war, war er in Namibia und wir waren am größten Sandkasten der Welt. Das ist da in Suzuvlei, da gibt's riesige Sanddünen und so. Da konnten die mit ihren Schäufelchen wirklich stundenlang spielen. Und der Samuel ist auf jede Mauer hoch, und da gibt's viele Mauern, jede Mauer hochgeklettert. Das werde ich nie vergessen. 6 Jahre alt war er und er ist hochgeklettert in der Wüste auf so eine Mauer, die dort errichtet wurde, etwa 3 Meter hoch, so schätze ich es ein. Und da stand er oben, freudestrahlend, wie Kinder strahlen können. Sie können das jetzt gut nachempfinden. Sagen können, guckt runter und ruft, Opa, fang. Und ich stand unten und habe zum Glück noch richtig reagiert und habe ihn aufgefangen. Aber das war knapp, das war absolut knapp. Aber er hatte ein Riesenvertrauen in meine Kraft. So können wir heute auf Jesus sehen und in seine Arme springen. Er hält uns fest mit seiner Kraft. Lasst uns das Vertrauen wagen. Das dritte, weitschauen in alle Welt. Das ist doch das Tolle, dass Christsein nicht nur heißt, ich lebe hier in Mädelstetten oder Bernloch oder Oedenwaldstetten oder so mit meinem Jesus, sondern ihr hattet, mindestens in der Jugendarbeit hier, immer den Blick auch für die weltweite Mission. Überall hat Gott seine Leute. Jesus sagt zu seinen Jüngern und zu uns, geht hin in alle Welt. Der Heilige Geist macht uns Beine, geht bis an das Ende der Erde. Der globale Blick der Mission. Und die Jünger haben gehorcht. Ich bewundere das. Manchmal brauchen sie auch ein bisschen Schub. Die wurden ein bisschen verfolgt und dann mussten sie aus dem Land gehen. Aber sie gingen wirklich und sie waren Zeugen in der Missionsgeschichte. Sie haben den Auftrag ernst genommen. Es ist faszinierend, wo man hinkommt in dieser Welt. Und ich will es damit gar nicht angeben, aber es ist was Schönes. Den Blick in andere Weltgegenden zu haben und zu entdecken, wie Gott überall seine Leute hat. Ich denke zum Beispiel an Grönland. Das ist so ein Land, wo ich auch noch mal hinfahre. In Grönland, Hans Egede. Hans Egede war ein Missionar unter den Inuits, also Eskimos damals. Und er hat sein ganzes Leben gegeben mit seiner Familie dafür. Und wenn man heute an das Ende sozusagen der Zivilisation in Grönland kommt, steht dort eine alte Kirche der Herrnhuter Mission. Dort haben wir Gottesdienst gefeiert. Dort haben wir miteinander gebetet und gesungen. Doch überall hat Gott seine Leute. Kolumbus hat empfohlen, dann wieder einzupacken und nach Hause zu gehen. Nein, die sind da geblieben. Und sie haben nicht aufgehört, Jesus zu bezeugen. Ich könnte von vielen erzählen, es lohnt sich, solche Missionsberichte auch zu hören und zu lesen und darüber zu staunen, dass Gott heute Menschen diesen inneren Frieden gibt. Und dann lasst uns mitten in unserem Alltag, in unserer Nachbarschaft, in unseren Orten Jesus-Kultur leben, Zeuge Jesus sein. Er ist der Auferstandene, der ewiges Leben gibt. Und das letzte, durchschauen, also wegschauen, hinschauen auf seine Kraft, weitschauen in alle Welt und durchschauen in Gottes neue Zukunft. Der Vorhang der Herrlichkeit Gottes wird jetzt für einen kurzen Augenblick weggezogen. Jesus geht zu seinem Vater. Er bereitet die Ewigkeit vor. Er bereitet für jeden von uns, wenn wir an ihn glauben, tolle Wohnungen. Wir mussten da renovieren, wo wir in Nufringen hingezogen sind, und ich habe dem Bauchef gesagt, also machen Sie das gut. Es ist die Wohnung, die mich vorbereitet auf die schönere Wohnung noch im Himmel. Machen Sie es gut. Vorgeschmack der himmlischen Wohnung. Und Jesus wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Liebe Freunde, wir brauchen gute Bilder in unserem Leben. Wenn man zurückschaut, schöne Bilder, ich hoffe, ihr habt, heute macht man ja keine Alben mehr oder so, sondern man hat irgendwo in der Cloud seine Bilder versteckt. Hoffentlich kriegt ihr die noch runter aus der Cloud und habt Freude an guten Bildern und schönen Erlebnissen. Wir brauchen Vorbilder für das aktuelle Leben. Wie gelingt eigentlich eine Beziehung, eine Familie, eine Ehe? Wie gestalten wir eigentlich die Zeit des sogenannten Ruhestands? Das ist meine Frage. Wie ist mein Opa und Oma? Was ist meine Berufung? Wie leben wir Berufung in unserer Zeit? Wir brauchen gute Bilder, gute Vorbilder, damit unser Leben nicht zur Geisterfahrt wird. Gute Bilder ermutigen und motivieren und helfen im Leben. Die Jünger hatten aber nicht nur Bilder der Vergangenheit. Sie hatten nicht nur Bilder der Gegenwart, wo Jesus sagt, lernt von mir. Sondern sie haben ein Zielbild gehabt. Und das wird hier nochmal auf dem Ölberg gezeigt. Jesus wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. So wird Jesus wiederkommen. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz automatisch gekommen ist, das gibt Gott denen, die ihn lieben. Hast du ein Zukunftsbild für dein Leben? Mein Vater, er wurde 91 Jahre alt und ich durfte ihn in der letzten Woche vor seinem Sterben begleiten. Das ist ein großes Geschenk, sage ich euch ganz ehrlich, ein Riesengeschenk. Und der hatte über seinem Schreibtisch ein Zukunftsbild, das hat ihn getragen bis in die Tage des Sterbens. Auf dieser Grafik stand, handgezeichnet, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es wird kein Leid mehr da sein, der Tod hat keine Macht mehr. Altes ist vergangen, Gott macht alles neu. Jesus wird wiederkommen, darauf warten wir, darauf hoffen wir. Deshalb können wir fröhlich und mutig handeln. Himmelfahrt ist der Tag des Blickwechsels. Weg von uns und unseren Möglichkeiten. Hin auf Jesus und seine Kraft. Sein Auftrag und seine Zukunft. Ich hoffe, dass das ganz tief in eurem Leben eingezeichnet ist. Danke fürs Zuhören. Gott segne euch. Amen.